Patienten. Es gibt jetzt einen Einsatz im Karm, also einen potenziellen. Wir wissen schon, das Gefäß ist verschlossen. Die vordere Halshauptschlagader auf der linken Seite, Patient ist schwer betroffen. Und jetzt klären die Innenkarm gerade, ob der Raum frei ist, wenn man das so salopp formuliert, und ob wir eine Narkose dafür kriegen können. Mhm. Und wenn das alles so ist, holen die Kolleginnen jetzt die Klamotten. Und während wir quatschen, kommt wahrscheinlich gleich der Hubschrauber und holt mich ab. Also das wäre ja ganz lustig.
Ganz lustig oder auch echt aufregend. Ihr hört gerade Dr. Jan Rothaupt und er bleibt hier ganz entspannt. Dabei könnte es sein, dass er gleich, und zwar noch während wir diese Podcast-Folge aufnehmen, per Helikopter abgeholt und zu einer Patientin oder einem Patienten mit Schlaganfall geflogen wird. Dort soll er dann mechanisch ein Blutgerinnsel aus einer Hirnarterie ziehen. Jan macht das natürlich nicht einfach so, sondern er ist Teil des Flying Intervention Teams und einer von wenigen Neuroradiologen, die diese komplexe Behandlung überhaupt durchführen können. Was genau das ist, das erfahrt ihr jetzt, und ob er heute tatsächlich noch in den Einsatz fliegt, hört ihr am Ende der Folge. Also bleibt dran, ich bin Beate Strauß, herzlich willkommen bei Rundum Gesund. Erstmal vorweg, Schlaganfälle sind gar nicht mal selten. In Deutschland sind ungefähr 270.000 Menschen jedes Jahr von einem Schlaganfall betroffen. Damit ist er einer der häufigsten Todesursachen und auch einer der häufigsten Gründe für eine dauerhafte Behinderung. Man weiß, je früher ein Schlaganfall erkannt und behandelt wird, desto besser sind die Chancen auf Heilung. Und damit Betroffene so schnell wie möglich behandelt werden können, gibt es in Bayern 4 große telemedizinische Schlaganfallnetzwerke. Die bringen regionale Kliniken mit Schlaganfallexperten zusammen. Eins davon ist Tempis und das wird koordiniert von Dr. Gordian Hubert.
Die München Klinik Harlaching zusammen mit dem Bezirksklinikum in Regensburg haben als 2 Zentren dieses Netzwerk aufgebaut und haben Kliniken angeschlossen, die überwiegend in ländlichen Regionen sind und keine Schlaganfallexpertise vor Ort haben. Und was wir machen ist, wir schulen diese Kliniken in Schlaganfallbehandlung, in Erkennung vom Schlaganfall. Wir schreiben Standards für die wir denen mitgeben. Wir besuchen sie auch immer wieder und schauen uns die Strukturen an und helfen denen dort, Schlaganfalleinheiten aufzubauen. Und wir machen Telemedizin. Das heißt, wenn jemand mit einem Schlaganfall in eine dieser Kliniken kommt, in die Notaufnahme, werden wir kontaktiert. Die Kliniken führen dann eine Computertomographie durch und dann schalten wir uns mit einer Videoverbindung dazu. Wir können uns mit dem Patienten unterhalten, wir können sie auch untersuchen. Wir sehen auch die Bilder vom Kopf, die werden uns überspielt und so können wir eine Entscheidung treffen, was man bei dem Patienten am besten macht. Soll man da eine Infusion geben, um ein Blutgerinnsel aufzulösen oder was für Maßnahmen auch immer man machen muss.
Die Schlaganfalltherapie hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Es gibt zum Beispiel eine neue Therapieform, die sogenannte Thrombektomie. Die kann nicht bei allen Fällen des Schlaganfalls angewendet werden, sondern speziell bei Personen mit Großgefäßverschluss. Dieser Eingriff ist komplex und er erfordert viel Übung. Übung, die Dr. Jan Rothaupt hat. Mit ihm bin ich heute direkt an der Luftrettungsstation auf dem Gelände der Münchenklinik in Harlaching.
Am 8. März 2008. Wurde das allererste Mal eine mechanische Thrombektomie auf der Welt auf die Art und Weise gemacht, wie es jetzt quasi en vogue ist. Also die Technik, die man jetzt nutzt, war das erste Mal am 8. März 2008. Der Mann, der das gemacht hat, ist noch nicht in Rente. Also das heißt, es ist eine ganz junge Therapieform. Und das wurde dann weitergegeben, quasi von dem einen zum nächsten. Da gibt es gar nicht so viel. Also die Expertise wächst. Explodiert vielleicht jetzt, aber am Anfang waren das relativ wenig Leute, die das konnten. Ein Gefäß ist verschlossen, ein wichtiges Gefäß, und den Verschluss, den versuchen wir wieder aufzumachen. Man könnte das, so wurde es früher gemacht, bevor es die mechanische Thrombektomie gab, also die Technik überhaupt von innen in den Gefäßen das aufzumachen, hat man eine Lysetherapie gemacht, das heißt ein Medikament gegeben, was diesen Verschluss auflösen soll. Das ist nicht immer möglich, nicht bei jedem Patienten, und es hat auch nicht immer Erfolg, weil manchmal der Verschluss zu groß ist, also die eigentliche Verstopfung, das Ding, was da drin steckt, einfach zu viel ist, zu viel Material, wenn man es so einfach sagen will. Und die endovaskuläre Therapie, also das, was wir machen, von innen in den Gefäßen, eine mechanische Thrombektomie, die kann man, da ist es egal, wie viel Thrombuslast da ist, es ist egal, wie groß der Thrombus ist. Natürlich ist es schön, wenn er an einer schönen Stelle ist, wo man es leicht rausziehen kann, aber im Prinzip machen wir das an allen stellen. Wenn es relevant ist.
Das Medikament wird gar nicht mehr gegeben?
Doch, es wird weiterhin gegeben. Das ist weiterhin der Goldstandard, das Medikament zu geben. Aber es gibt Einschränkungen, wann man es halt nicht geben kann. Wenn jemand frisch operiert ist, weil das Medikament dafür sorgt, dass das, dass der Thrombus aufgelöst wird, also diese Blutkoage, dass die aufgelöst werden. Und damit könnte es aber auch dazu führen, dass woanders, wenn jemand gerade frisch an der Hüfte operiert wurde, dass es da massiv einblutet. Oder wenn er einen Tumor hat, dass es da einblutet. Insofern gibt es dann halt so Limitierungen für solche Medikamente. Und wir haben den Vorteil, dass wir diese Limitierung nicht haben. Also ob jemand frisch operiert ist oder einen Tumor hat oder selbst wenn er irgendwo bluten würde, wäre es für uns wurscht. Wir können trotzdem behandeln. Und wir können ja, von innen weiterhin vielleicht wie so ein Klempner irgendwie das Rohr oder das Gefäß freimachen. Also so einfach kann man sich das auch vorstellen. Das ist gar nicht so. Es ist natürlich technisch anspruchsvoller, aber das Prinzip, was dahinter ist, ist einfach. Verschlossenes Gefäß machen wir von innen wieder auf. Und das ist ja elegant eigentlich.
Klingt so einfach, wenn wir jetzt drüber sprechen. Warum macht es denn nicht jeder Arzt auch vielleicht vor Ort schon?
Genau, weil das gar nicht so einfach ist. Also weil doch da schon relativ viel zugehört. Ne? Also man muss das schon. Also man darf nicht vergessen, dass die Gefäße erstmal gewunden sind und irgendwann auch unheimlich klein werden. Und wir dann auch über Gefäßdurchmesser sprechen von 2 Millimetern oder drunter. Theoretisch könnte man auch sagen von vielleicht 1 Millimeter oder 1,5 Millimetern. Aber je kleiner die Gefäße sind, desto kleiner ist womöglich auch das nachgeschaltete Areal, was betroffen ist. Und dann ist der Patient vielleicht auch gar nicht so schwer betroffen. Also man muss ja nicht jedes Gefäß wieder aufmachen. Wenn das Gefäß unheimlich klein ist, das Areal klein ist, was dadurch verschlossen ist, und die Funktion gar nicht so wichtig, dann kann man sich natürlich darüber Gedanken machen, zu sagen, das Risiko einer Behandlung, einer endovaskulären Behandlung, einer mechanischen Thrombektomie, ist im Verhältnis zu dem, was man gewinnt, vielleicht auch ein bisschen hoch. Mhm. Aber das, also man spricht dann immer davon, ob das ein alltagsrelevantes Defizit ist, was er behält. Für einen Rechtshänder, wenn die rechte Hand nicht funktioniert, ist das relevant. Und für jemanden, der gerne redet, ist es natürlich auch relevant, wenn es ist wurscht, ob er alle Gliedmaßen bewegen kann, aber wenn er kein Sprachverständnis oder keine Sprachproduktion hat, ist das auch relevant. Auch wenn das Gefäß unheimlich klein ist, würde man natürlich bei jemandem, der so betroffen ist, schon mehr in die Waagschale werfen und sagen, das machen wir trotzdem noch auf oder wir versuchen es. Mhm. Selbst wenn das Risiko besteht, da eine Hirnblutung auszulösen. Das Risiko muss man ja irgendwie immer in Kauf nehmen. Man arbeitet an Gefäßen des Hirns und könnte die dabei auch bei der Wiedereröffnung auch kaputt machen. Das passiert extrem selten, seltener als man denkt, seltener als auch wir am Anfang dachten. Also das Material, was wir benutzen, wirkt dann erstmal schon so, dass man denkt, oh, das kann ja irgendwie aus ungeübter Hand kann das gefährlich sein. In geübter Hand ist es dann halt in Ordnung.
Seit wann bist du damit dabei?
Seit Anfang an. Im Endeffekt, also ich bin ja hier im Haus seit April 22 und seit Juni 22 fliege ich auch mit. Das lag daran, dass wir erstmal jeden einzelnen Standort kennenlernen mussten. Also das heißt, dass ich dahin juckeln musste mit dem Auto und mir einmal die Anlage anschauen muss und die Umgebung und so weiter. Mhm. Da muss man quasi eingearbeitet werden auf jede Anlage.
Welche Anlage meinst du?
Das sind die Anlagen, die wir benutzen, um unsere Thrombektomien zu machen. Also bei uns wäre es, oder man kann eigentlich sagen, es sind Herzkatheteranlagen. Meistens sind es Herzkatheteranlagen, die wir aber nutzen können, um unsere Thrombektomien zu machen, weil die sich gar nicht so sehr unterscheiden von den Anlagen, die pur nur für die Köpfe oder die Interventionen am Kopf sind. Also diese Krankenhäuser, diese 15 beziehungsweise aktuell 14 Krankenhäuser, die wir anfliegen, die haben nicht alle die gleiche Anlage, wie wir hier haben in unserem Haupthaus, sondern eigentlich Anlagen, womit man entweder Herzkatheteruntersuchungen macht oder andere Körperregionen untersucht. Und das gibt es viel, viel häufiger. Deshalb stehen die Anlagen in diesen Häusern und werden normalerweise von anderen Fachabteilungen benutzt. Und wir nehmen den Vorteil einfach und bearbeiten die Patienten da.
Und dann ergänzt Jan einen Fakt, der mich erstmal überrascht. Nämlich, dass er für den Eingriff an der Leiste ins Blutgefäß reingeht. Und von dort aus bis hoch in den Kopf.
Genau, ist aber kein Problem. Nee. Also so.
Sind die Schläuche lang genug?
Ja, kann genau. Ich mir das ja, so ist konkret. Es. Also die Katheter, die wir benutzen, das sind im Endeffekt, wie du sagst, so irgendwie Schläuche, Röhrchen, weiß ich jetzt nicht was, die sind dann meistens so 95 cm. Ist der Führungskatheter, mit dem kommt man ganz gut von der Leiste bis unter die Schädelbasis. Und von da an geht es mit deutlich weicheren Mikrokathetern weiter, die dann auch so einen Außendurchmesser haben von teilweise unter einem halben Millimeter. Mhm. Das ist dann der Außendurchmesser. Und über diesen Katheter bringt man dann Werkzeug ein, wenn man das so bezeichnen will, und nimmt dann was raus, also den Thrombus. Mhm. Das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel. 0,5, 0,6 mm Außendurchmesser ist schon ein sehr kleiner Mikrokatheter für eine Thrombektomie. Aber wenn man bei dem Beispiel bleibt, eine Person hat jetzt einfach nur so ausgestanzt Sprachverständnisprobleme oder gar keine Sprachproduktion mehr und es ist halt ein kleiner Ast beteiligt und man möchte das wieder aufmachen, dann würde man den schon nehmen. Also würde man schon diesen kleinen Mikrokatheter nehmen.
Also je nach Symptom wisst ihr als Team auch genau, wo ihr quasi hin müsst.
Wir haben natürlich den großen Vorteil, mit dem CT und mit der CTA, einer kontrastmittelgestützten Untersuchung, sehen wir halt die Gefäße und den Verschluss. Also es ist dann keine Raketenwissenschaft. Also da muss man sich jetzt, da kann man sich die schönen Bilder angucken, kann genau sagen, an der Stelle ist es zu und dann.
Es ist ja eine super Detailarbeit, die du da dann machst. Habt ihr da dann Kameras mit drin oder wie überwachst du das?
Nee, die Technik eigentlich ist im Prinzip wie Röntgentechnik. Eigentlich ist es so ein bisschen so, als ob man ein Röntgenbild machen würde. Natürlich ist die Kiste, mit der wir das machen, viel cooler und kann viel mehr und ist viel moderner. Aber das Grundprinzip, was dahinter steht, ist, also mit niedriger Dosis strahlt man, kann dann also durch den Patienten schauen, wenn man so will. Eigentlich wie bei einem Röntgenbild. Die Gefäße selbst sind aber gar nicht röntgendicht, also braucht man Kontrastmittel. Das Kontrastmittel appliziert man und dann sieht man auf einmal das Gefäß. Und man sieht es so detailreich und so genau mit den Geräten, dass es halt schon, also ist schon verrückt. Also wenn wir uns die Bilder nachher angucken, dann denkt man so, so klein, so detailreich kann man das alles schauen. Und dann sieht man auch den Verschluss an einer bestimmten Stelle. Das Wichtigste ist, wir können aus zwei Perspektiven meistens schauen, wo man ist. Hat sich vorher eine Straßenkarte gemacht mit Kontrastmittel. Und dann sieht man live, wo sein Werkzeug ist, wo der Draht, ein Mikrodraht, mit dem man da durchnavigiert ist oder der Mikrokatheter oder sonst irgendwas, was wir brauchen.
Der Eingriff wird oft in den Interventionszentren vorgenommen. Diese Spezialkliniken gibt es aber vor allem in großen Städten. Ziel ist ja aber, dass alle Menschen mit Schlaganfall von der Behandlungsmethode profitieren können, auch die auf dem Land. Und genau darum gibt es bei Tempus seit 2018 das Flying Intervention Team. Um Zeit zu sparen, fliegen die also direkt zu den Kliniken in die ländlichen Regionen. Hier von der Luftrettungsstation aus geht es im Fall der Fälle mit dem Hubschrauber in die Luft. Dem gehen aber noch einige Schritte voraus.
Ein Patient kommt in einem Krankenhaus, was in dem Netzwerk ist, mit einem Schlaganfall. Oder am Anfang ist es ja nur der Verdacht, kommt er nun dahin und wird untersucht und wird von Tempus untersucht, von den Neurologen über Telemedizin da durchgenudelt. Und am Ende sagt man, Mensch, da ist auf jeden Fall ein Verschluss. Wir haben die Bilder, die schaue ich mir dann direkt an und sage, ja, alles klar. Und im gemeinsamen Gespräch sagt man dann ziemlich zügig, der Patient, die Patientin muss behandelt werden. Und da ist halt die Frage, kann man das vor Ort machen, weil ist der Raum frei oder ist da jetzt gerade ein Herzinfarkt, der behandelt wird? Kann ja auch sein. Wenn es so wäre, dann müsste der Patient verlegt werden. Oder haben wir die Möglichkeit, dass in diesem Moment gerade Narkose für diesen Patienten gemacht werden kann, in diesem Raum? Und wenn die Fragen quasi alle, wenn Raum frei ist, Narkose sein kann, das Wetter gut ist, dann geht es gleich los. Das wird alles parallel abgecheckt. Ja. Wir sagen, okay, es kann losgehen. In dem Moment müsste man ja sonst einen Krankentransport bestellen, der einen Patienten, der schwer betroffen ist, schwer krank ist, aus KAM abholt und in ein anderes Zentrum verlegt. Also wir sagen jetzt gerade, zack, es geht los. Dann hüpfen wir zum Hubschrauber, ein paar Minuten später fliegen wir los, ab da an 40 Minuten. In der Zeit haben alle die Möglichkeit, alles vorzubereiten, den Patienten in Narkose zu legen, ihn steril abzudecken, weil das brauchen wir auch. Wir haben so ein großes Tuch, was dann über große Teile des Patienten gelegt wird, damit ja nur die Punktionsstelle der Leiste frei ist. Und ja, und dann kommen wir an und können dann gleich loslegen. Ich meine, das ist der große und wirklich entscheidende Vorteil.
Das heißt, da ist auch wirklich so ein Hand in Hand. Das Team dort unterstützt euch. Und arbeitet ihr dann auch beim Eingriff zusammen oder macht es dann wirklich nur ihr als Team?
Kommt drauf an. Manchmal gibt es Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dazu stellen, aber wir können das komplett alleine machen. Also das heißt, wir bräuchten kein ärztliches Personal noch, um den Einsatz da durchzuführen.
Und wenn ihr jetzt in so ein anderes Klinikum kommt und da schon alles vorbereitet, also kennt man sich da mittlerweile?
Ja, manche kennt man schon.
Ja? Ja. Das heißt, da ist es eigentlich auch normales, kollegiales Miteinander?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch ein großes Hello, wenn man, manche Leute sieht man dann länger nicht und dann freut man sich riesig, wenn man sich wieder sieht und man erzählt ja dabei oder danach halt auch einfach irgendwie was weiß ich, meine Tochter kommt in den Kindergarten oder ich habe noch keinen Kindergartenplatz oder irgend so ein Kram. Also Sachen, die einen irgendwie das verbindet.
Und nicht nur die Zusammenarbeit mit den 14 Kooperationskliniken ist für Jan entscheidend, sondern auch eine gute Teamarbeit im Flying Intervention Team selbst. Medizinisches Fachpersonal in mehreren Arbeitsschichten und Einsatzorte über ganz Bayern verteilt, das muss natürlich alles erstmal organisiert werden. Dr. Lucy Estal-Pfeffel ist Oberärztin und sie koordiniert das Projekt.
Grundsätzlich ist es so, wir hatten zum Beispiel letztes Jahr 228 Flüge. Wir fliegen ja täglich zwischen 8 und 22 Uhr an 365 Tagen im Jahr. Also wir fliegen wirklich jeden Tag, egal ob Feiertag, ob, ne? Wir fliegen eigentlich immer. Voraussetzung ist, dass das Wetter passt. Ne? Also jetzt heute haben wir relativ schönes Wetter, aber wenn natürlich Nebel ist, ne? Oder wenn es gewittert oder so, dann ist es natürlich schwierig. Ja? Oder auch bei starkem Schneefall, dann können wir halt im Zweifelsfall auch nicht fliegen. Deshalb kommt es so ein bisschen drauf an, wie die Gegebenheiten sind tatsächlich. Und es schwankt auch sehr. Es gibt so natürliche Schwankungen zu Tages-, aber auch saisonal, zu Tageszeiten und aber auch saisonal, wann man fliegen kann und wann oder wie häufig man fliegt und wie häufig eben nicht. Zum Beispiel dieses Jahr sind wir etwas langsamer gestartet. Da hatten wir nicht so viele Fit-Einsätze. Ich glaube 14 im Januar und 15 im Februar und jetzt aber im März waren wir dann schon bei über 20. Und unser Ziel oder unsere Marge waren immer so ungefähr über den Daumen gepeilt 20 Fit-Einsätze im Monat. Das war das Mittelmaß letztes Jahr. Mhm. Also es ist so, wir haben tatsächlich einen Früh- und einen Spätdienst. Fit-Team bedeutet, es gibt immer eine oder einen Interventionalistin, die also die Prozedur direkt durchführen und dann begleitend immer eine technische Assistentin oder ein technischer Assistent, medizinisch-technische Assistentin, die dabei sind und unterstützen, die vorbereiten, die anreichen. Also das ist immer ganz wichtig. Das ist quasi immer unser Team. Und wir haben im Frühdienst ein Team und wir haben im Spätdienst ein Team und außer am Wochenende, da ist das ein Team. Also pro Wochenendtag quasi ein Team. Und wir haben jetzt momentan 4 Neuroradiologinnen, die quasi fliegen, also 3 Neuroradiologen und eine Neuroradiologin, die sind alle hier von der Mückhalaching bei uns in der radiologischen Abteilung, Oberärzte. Und wir haben einen großen Pool an MTRAs, die mitfliegen, also auch alle hier aus der Abteilung. Und das ist also sehr gut, weil die natürlich auch alle, erstens sind sie es alle gewohnt, miteinander zu arbeiten, weil sie auch hier im Haus am Tisch stehen gemeinsam. Und jetzt zum Beispiel auch Leute wie der Jan, die haben natürlich schon wahnsinnig viel Expertise, die haben schon einfach, machen das einfach schon sehr viele Jahre und haben da schon ein paar Interventionen auf dem Buckel und sind einfach sehr erfahren. Und genau, das ist auch das, worauf wir abzielen wollen. Wir wollen halt einfach, dass da Interventionalisten rausgeschickt werden, die das hochwertig machen. Mhm. Ja. Jetzt muss man sagen, wir hatten 228 Flüge oder Flugeinsätze letztes Jahr und natürlich hatten wir mindestens noch mal genauso viele Interventionen auch hier im Haus. Mhm. Ne? Also die intervenieren ja auch hier im Haus. Das heißt, da kann man sich vorstellen, es ist eine unheimlich hohe Anzahl an Interventionen, die hier stattfinden. Denn es ist so, wenn wir nicht fliegen können, dann ist es in der Regel so, dass diese Patienten verlegt werden in das nächstgelegene Zentrum, wo sie eben versorgt werden können.
Wo es diese Experten vor Ort gibt.
Genau. Mhm. Und das haben wir relativ gut organisiert und haben auch festgelegt, haben da mal irgendwann mal sozusagen eine Auswertung vorgenommen, wie schnell ist der Rettungswagen sozusagen von unserer Tempus-Klinik am nächsten Zentrum und haben das priorisiert. Und und dann würde man erstmal im Zentrum 1 anfragen, das am nächsten liegt. Haben Sie Kapazitäten? Kann ein Patient bei Ihnen versorgt werden? Dann werden Sie dahin verlegt. Genau.
Pro Minute sterben während eines Schlaganfalls etwa 1,9 Millionen Nervenzellen ab. Und genau deshalb spielen Schnelligkeit und runde Abläufe in der Behandlung so eine zentrale Rolle. Das hat das Flying Intervention Team natürlich besonders im Blick.
Wir konsultieren die Kliniken sowieso immer nach 24 Stunden oder am Folgetag, um einfach nochmal zu wissen, wie geht es den Patienten klinisch, wie schwer sind sie betroffen. Wir untersuchen gegebenenfalls auch tatsächlich nochmal nach. Wir gucken nochmal, passt es mit der Medikation alles, müssen wir da eventuell nochmal Anpassungen vornehmen. Wie sieht das CT, also das Kontrollbild aus, das sozusagen am Folgetag in der Regel gemacht wird oder manchmal, wenn es eine akute Verschlechterung gibt, halt auch schon in der Nacht zum Beispiel. Also das sind Sachen, das wird nach 24 Stunden oder innerhalb von 12 bis 24 Stunden wird es schon mal kontrolliert. Mhm. Und dann mache ich das immer so, da ich eben auch diese Fit-Fall-Besprechung leite, dass ich immer die Woche drauf bei den Kliniken nochmal anrufe und mal frage, so, wie geht es denn jetzt ein paar Tage später? Das ist auch deshalb ganz wichtig, weil wir das nicht selten erleben, dass die Patienten dann nochmal einen gehörigen Sprung gemacht haben. Also das ist wirklich gar nicht so selten so, dass man erst am nächsten Tag denkt, oh, ist aber noch schwer betroffen und irgendwie noch schwierig. Manchmal sind sie natürlich auch noch auf Intensivstation und sind zum Beispiel noch beatmet, ne? Aber dann ist es wirklich nochmal schön, dass man nochmal einen ruhigen Moment hat, wo man besprechen kann, war das alles richtig, was wir gemacht haben. Also auch mit den Kollegen vor Ort, dass man einfach nochmal bespricht. Und da rufe ich dann auch immer die zuständigen Oberärzte in der Regel an oder Chefärzte und bespreche einfach nochmal, haben wir uns da richtig entschieden? Wie geht es dem Patienten jetzt und was können wir dafür tun, dass es noch besser wird? So, ne? Und gerade wenn es komplizierte Fälle waren oder wenn, ne, wenn auch vielleicht mal was schiefgegangen ist, das ist ja wirklich sehr selten, aber das kann halt wie bei allen medizinischen Eingriffen halt auch mal passieren, dann ist es einfach ganz wichtig, dass wir uns dazu nochmal konkret Gedanken machen und das auch nochmal Revue passieren lassen, nochmal überlegen, haben wir das richtig entschieden? Was hätte man vielleicht anders machen können? Was hätte man besser machen können? Und was wir natürlich in diesem Zuge auch immer überprüfen, ist, sind wir schnell genug? Also tatsächlich notieren wir uns immer auch die wichtigsten Zeiten. Wann hat die Symptomatik begonnen? War der Patient in der Klinik? Wann wurden wir angerufen? Wann wurde die Bildgebung gemacht? Wann kamen unsere Radiologen da an? Wann konnte begonnen werden mit der Intervention? Wann war sie zu Ende? Wie war das Ergebnis so? Das sind Sachen, die kontrollieren wir sehr kurzfristig und gucken da, passt das? Müssen wir da eventuell nachjustieren? Auch bei den Abläufen können wir da Prozesse optimieren? Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil und auch ein Hauptbestandteil meiner Arbeit. Also es geht schon auch viel darum, dass man immer wieder guckt, was kann man noch machen, ja? Kann man noch ein bisschen an den Stellschrauben drehen? Was kann man noch verbessern? Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil es nicht immer so auf der Hand liegt. Aber grundsätzlich geht es schon auch viel darum. Und auch für die Kliniken ist es einfach wichtig, dass man Austausch hat. Also wir wollen auch möglichst nah an und mit den Kliniken zusammenarbeiten. Na, das ist ganz wichtig. Damit wir einfach diese Patienten oder diese Versorgungsform von Schlaganfallpatienten noch weiter ausbauen und noch weiter verbessern und optimieren können.
Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn du auf dem Hubschrauber eingeteilt bist? Also bist du dann quasi wirklich in Rufbereitschaft oder?
Dann bin ich, also wenn wir jetzt über einen normalen Arbeitstag sprechen, ist es so, dass wir im Krankenhaus sind, da mitarbeiten. Aber eine eigene Behandlung, also im Sinne von, wenn ich jetzt, vorhin habe ich ja gesagt, eine Hirnblutung zu behandeln, also ein Aneurysma, was also eine Gefäßaussackung zum Beispiel von innen zu behandeln, das wäre ja ziemlich bescheuert, wenn ich der Einzige wäre in dem Moment, der sich an den Tisch stellt und das behandelt. Insofern wäre es normal, dass jemand anders das macht und ich dann ihm assistiere, damit, wenn es einen Notfall gibt, dass ich dann halt auch loszischen kann ganz schnell.
Jetzt sag mal, wenn du in den Helikopter einsteigst oder vielleicht sogar schon vorher, ist das noch irgendwie eine Besonderheit? Bist du noch aufgeregt oder ist das absolute Routine vielleicht schon?
Also der Eingriff ist nicht, wegen des Eingriffs ist man nicht aufgeregt, wegen des Fluges jetzt ehrlicherweise auch nicht mehr, aber man freut sich. Also es ist keine, ich glaube, es ist so eine positive Aufregung vielleicht schon noch. Und vor allem ist es dann toll, wenn man sagt, es ist tolles Wetter oder wenn man jetzt nach in Richtung Agatha Ried oder Bad Tölz fliegt, dann sieht man immer die Alpen schön. Wenn das Wetter auch noch toll ist, ist es ja ein Traum. Oder Rosenheim ist auch toll. Der Ausblick ist super. Wenn man nach Cham fliegt, fliegt man irgendwie über Straubing und es ist halt wunderschön. Also so davor, man kann dann irgendwie die Natur angucken. Also das sind schon coole Sachen, das muss man schon ehrlicherweise sagen.
Toll, das heißt, du genießt den Flug auch und bist eigentlich gar nicht, ich sag's mal, total fokussiert und ernsthaft auf was jetzt gleich kommt.
Nee, dafür mache ich das, glaube ich, auch schon zu lange. Und das ist auch, glaube ich, ganz gesund, wenn man da nicht aufgeregt sein muss. Ich glaube auch nicht, dass man draußen arbeiten könnte. Also wenn wir das jetzt mal als draußen bezeichnen, das ist ja nun nicht im heimischen Krankenhaus, nicht in dem geschützten Umfeld, wo man womöglich jemanden noch fragen könnte. Also man ist da ja auf sich selbst gestellt. Wir haben zwei große Taschen, wo war? Zwei große Taschen mit kleinem Material und eine lange Tasche, wo unsere ganzen Katheter so längs drin sind. Und das war es dann auch. Ne? In den Krankenhäusern gibt es auch manchmal Material, also die könnten uns aushelfen, aber nicht mit unserem ganzen Spezialkram. Und dann muss man schon so sattelfest sein, dass man, da ist man dann auch nicht mehr unbedingt aufgeregt wegen des Einsatzes.
Ihr habt ja trotzdem unglaublich viel Verantwortung, gerade auch bei dem Eingriff. Du hast schon gesagt, ne, ihr könnt wirklich direkt darauf auswirken, ob jemand später noch starke Symptome hat oder nicht. Im schlimmsten Fall kann vielleicht auch was schief gehen. Inwiefern spürst du das noch während einem Eingriff oder inwiefern spielt es für dich eine Rolle? Hast du da irgendwie auch mal Sorge, dass was schief geht?
Ja, bei manchen Sachen hat man das schon. Also ich würde gerne deinen Satz wiederholen. So, also wir versuchen Einfluss darauf zu nehmen, dass es dem Patienten wieder gut geht. Das ist zum einen irgendwie auch ein bisschen beruhigend, weil man sagen kann, wir geben unser Bestes, dass wir jemanden aus seiner Misere, also aus dieser schweren Behinderung rausholen, weil die ist ja vorprogrammiert. Also im Endeffekt ist, wenn der Gefäßverschluss weiter bleiben würde, dann ist die Person dauerhaft schwer oder schwerst behindert. Also wir haben die Chance, das zu ändern. Also das ist eigentlich eine schöne Situation. So irgendwie ist das positiv. Trotzdem ist es das ähnlich wie zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Also wenn man muss sich halt sicher sein, dass man da halt hinfliegt und dass man so gut ist, dass man das auch so gut aufkriegt wie jetzt jeder andere erfahrene Kollege das woanders machen würde. Ne? Also das muss man sich da schon Mühe geben. Und na klar, wenn da jemand ist, der irgendwie 43 Jahre alt ist, dann denkt man so, okay, das ist schon was anderes. Der ist in einer anderen Lebensphase, der hat womöglich, der hat Angehörige, die noch klein sind und oder Kinder oder egal was. Man könnte sich ja extrem viel ausmalen. Das macht man meistens vorher nicht, aber wenn man sich dabei ertappt, dann merkt man schon, dass es, ja, ich weiß nicht, ob ich sagen könnte, man grübelt, aber jeder kann sich selbst das vorstellen, wie er reagieren würde. Ne? Also bei unterschiedlichen Patienten kann man auch unterschiedlich reagieren irgendwie. Manche ja. Sachen hören sich einfach trauriger an. Also ich hatte eine Patientin, da war die Geschichte vorher, die stimmte dann gar nicht so. Es ist ja auch immer schwierig, man hört ja nur so ganz wenig aus dem Leben der Patienten. Und dann habe ich vorher gehört, die Patientin war paar 80 und hat auf ihren, hat zusammen mit ihrem Sohn gelebt, der aber selbst schwer geistig und körperlich behindert war. Dann denkt man, na gut, also die Frau müssen wir wieder nach Hause bekommen. Also, also egal was passiert, wir müssen, ne? Da macht man sich vorher Gedanken. Das war alles für die Katze, das war alles Quatsch. Stimmte so in dem Fall überhaupt nicht. Okay. Aber man dachte, vorher hört sich das fast wie so ein Drama aus dem Fernsehen an. Ne?
Also seid ihr schon irgendwie trotzdem noch auch emotional mit drin? Weil so wie du es vorhin beschrieben hast, klang es ja sehr mechanisch. Wie halt ein Handwerk, das man einfach durchführt.
Ist es ja auch meistens so. Und ich glaube, das ist auch gesund und das funktioniert dann auch am besten. Aber manche, da kann man sich, das kann man nicht abschalten. Also eben die Geschichte, die ich gesagt habe. Also wird ja jeder sagen, oh nein. Also die Omi, die müssen wir ja unbedingt wieder fit kriegen.
Ja.
Aber ja, also ich glaube, es lenkt keinen von uns, den ich kenne, lenkt das so ab, dass er schlechter arbeitet, wenn ihm sowas passiert.
Wissen die das?
Ja, das wissen die.
Und die sagen alle festhalten.
Kommt da jetzt der Helikopter?
Machen wir.
Da verschiebt sie mich die ganze Zeit.
Wir haben schon beim Start eben.
Dann halten wir mal schnell.
Ja, halt.
Pausieren wir doch mal schnell, während der jetzt kommt.
Und dann passieren ein paar Sachen gleichzeitig. Wie ihr hören könnt, landet neben uns ein Helikopter. Und zwar Christoph 1, das ist mit der bekannteste Rettungshubschrauber vom ADAC. Der hat mit dem Flying Intervention Team erstmal nichts zu tun. Aber noch während er landet, kommt Lucy auf Jan zu.
Der Pilot. Nö, das mach ich. Ja, aber ist doch gut. Und dann, das wäre cool. Ja, das ist doch gut. Ja, das wäre super cool. Sie kam jetzt genau deshalb auf uns zu, weil das, was wir vorhin gesagt haben, es gibt jetzt einen Einsatz in Karm, also einen potenziellen. Da ist die, wir wissen schon, das Gefäß ist verschlossen, die vordere Halshauptschlagader auf der linken Seite, Patient ist schwer betroffen. Und jetzt klären die in Karm gerade, ob da Narkosekapazitäten sind und ob
wir dahin fliegen können. Also quasi, ob der Raum frei ist, wenn man das so salopp formuliert, und ob wir eine Narkose dafür kriegen können. Mhm. Und wenn das alles so ist, holen die Kolleginnen jetzt die Klamotten. Und während wir quatschen, kommt wahrscheinlich gleich der Hubschrauber und holt mich ab. Also das wäre ja ganz lustig.
Das wäre super. Also das heißt, du bist jetzt auch allzeit bereit eigentlich, sobald du dann die Klamotten und die Taschen hast.
Genau. Ja, und da drüben würde ich mich dann schnell umziehen.
Ja, super. Dann machen wir schnell, oder?
Wir machen einfach. Vielleicht wird es auch nichts, weil es gibt ja häufig genug, gibt es natürlich einen Voralarm. Häufig genug gibt es natürlich so eine Situation, dass es nicht funktioniert, weil da gerade ein Herzinfarkt behandelt wird.
Okay.
Werden wir sehen.
Ich bin schon ganz aufgeregt du bist jetzt noch ziemlich entspannt, merkst du? Das ist ja, da bist du halt routiniert.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist halt auch normal. Und dann, ich glaube, da bin ich wahrscheinlich eher aufgeregt, weil es ja ganz witzig wäre, weil es gut passen würde in das.
Das ist Wahnsinn.
In den Podcast jetzt.
Nicht, dass wir irgendjemanden einen Schlaganfall wünschen.
Nein, also nicht, ganz im Gegenteil.
Aber es ist wirklich ein krasser Zufall.
Ja. Ja, und dann ist es, das Wetter ist okay. Ist jetzt nicht so schön. Also es ist jetzt nicht, dass man wegen des Wetters jetzt losfliegen würde. Aber
ein bisschen was wirst du schon aussehen auf dem Flug, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, Wahnsinn. Eine Frage, vielleicht damit hören wir vielleicht auch auf.
Ist gar kein Problem, weil nur gerade klingelt mein Telefon. Ich will einmal nur kurz rangehen. Ja. Was sagtest du bitte?
Ich garantiere euch, wir haben hier nichts gestellt. Jan bekommt gerade die entscheidende Information, ob er gleich mit dem Heli nach Cham fliegt, um eine Person mit Schlaganfall zu behandeln.
Schritt Einsatz.
Machen wir.
Wir kommen angeschraubt gerade vom Gepäck.
Ja, ist doch gut. Ja, dann geht's nach Cham. Perfekt. Alles klar. Super. Bis dann. Tschüss.
Also wird's ernst?
Ja. Genau, Wahnsinn. Es geht nach Cham. Ich darf nur das Mikro nicht mitnehmen.
Nee, das nicht. Aber eine letzte Frage habe ich noch und dann hören wir auch auf.
Aber wir können so lange weiter quatschen, bis der Hubschrauber kommt.
Okay, sag du mir einfach, was
nein,
Sache
aber
ist,
wir also mich stört nicht.
Okay, cool.
Nein. Und zwar, ich muss da nur reinhüpfen dann.
Bekommst du immer mit, wie es den Patientinnen und Patienten geht, die du auch behandelt wirst?
Es wird immer aufbereitet, komplett, weil der Patient wird über Tempus ja weiterhin visitiert. Also die Visite erfolgt nach also im Endeffekt direkt danach und nach 24 Stunden. Und so kriegt man hier auch mit, was da mit den Leuten ist und wie es denen geht.
Ist es dir wichtig, auch zu erfahren?
Ja,
geht es denen besser? Schon. Und
da kommen die Koffer und sogar was zu trinken.
Okay,
gibt's nur eine.
Ja. Ja. Na, und der Hubschrauber, man hört ihn schon im Hintergrund.
Ach, der kommt gleich. Okay, dann
man hört ihn so ein bisschen.
Ja. Ist bei dir schon mal irgendwas schiefgegangen und wie gehst du mental mit dem Druck auch um?
Nie ist was schief. Nein, natürlich ist schon was schiefgegangen. Für mich fühlt es sich gesund an, wie ich damit umgehe. Ja, als allererstes sicherlich würde ich mit meiner Frau sprechen und mit Kollegen, denen ich vertraue. Also nicht, weil es ein Geheimnis ist, sondern weil ich einfach denen so vertraue. Also weil die das einfach auch nachvollziehen können. Meine Frau kann es nachvollziehen, weil sie Neurologin ist, und meine Kollegen, weil sie genau das Gleiche machen. Und deshalb, bei ein, zwei Sachen macht man sich schon Gedanken. So geht es irgendwie jedem. Glücklicherweise müssen wir bei uns nicht bei so vielen, also macht man sich Vorwürfe. Mhm. Ne? Also insofern, das geht dann wieder ganz zurück an den Anfang. Im Endeffekt, als ich gesagt habe, man denkt schon, das könnte gefährlich sein. Es ist natürlich auch gefährlich, aber vielleicht für andere überraschend, wie wenig Negatives dabei passiert.
Und wenn dann weißt du, wie du mental damit umgehen kannst und wie du auch aufgefangen wirst.
Ja, genau.
Habt ihr da im Klinikum auch eine
Option? Ja, genau. Es gibt alle Möglichkeiten. Aber das brauchten wir noch nicht. Also brauchte ich noch nicht. Und so wie ich es verstanden habe, meine Kolleginnen und Kollegen auch nicht.
Wunderbar. Dann herzlichen Dank für die vielen Einblicke. Und jetzt
gerne. Und jetzt
halten wir gleich gar nicht auf,
weil man kommt der Helikopter. Ja, genau. Dann kommt jetzt ein Roter.
Alles klar.
Hi.
Und damit legt Jan mir das Mikro in die Hand, schnappt sich Jacke, Softdrink und einen Equipmentkoffer, winkt uns nochmal lässig zu und steigt dann zusammen mit Kollegin Jenny in den Hubschrauber. Ein bisschen wie im Film, aber vor allem eindrucksvoll, weil ich ja weiß, dass es real ist und dass es hier um die Gesundheit einer echten Person geht. Eine ereignisreiche Folge geht zu Ende, die mich persönlich ganz schön beeindruckt hat. Wenn ihr jetzt noch mehr Hintergründe zum Thema Schlaganfall erfahren wollt, also Symptome, verschiedene Varianten oder auch die Behandlung, dann hört auch in die letzte Folge Kompaktwissen mit Dr. Gordian Hubert rein. Schön, dass ihr dabei wart. Bis bald.